Und ein Spritzer Zitrone. Der Podcast von Gastronomen für Gastronomen und alle, die sich für unsere wundervolle, wundervolle Branche interessieren. Mit Einblicken in das, was uns täglich beschäftigt, was uns voranbringt, was uns vielleicht manchmal frustriert. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Nachdem wir die letzten Male uns viel mit Speisen beschäftigt haben, legen wir heute den Schwerpunkt auf Drinks, auf das Nachtleben, auf besondere Momente und besondere Getränke. Und dazu haben wir jemand ganz Besonderen dabei, den Erfolgsgastronom 2024. Ich weiß gar nicht, ob er aus Köln kommt. Auf jeden Fall ist er in Köln aktiv. Stefan Hinz, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, danke. Gebürtiger Berliner im Übrigen und heute zu Hause und das Herz in Köln.
Ah, seit wann bist du in Köln? Wie lange bist du schon in Köln?
Ja, knapp 13, 14 Jahre bereits.
Okay.
Damals angedacht nur für ein, zwei Jahre und dann hat mich die Stadt und vor allem der Mensch hier gecatcht.
Das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich komme daher. Also ich bin in Mülheim geboren, jetzt sind wir auf Mülheim an der Ruhr, also nicht Köln-Mülheim, und bin dann nach Köln und von Köln nach Heidelberg. Von daher, die Art Mensch und die Art der Stadt, wenn man ehrlich, Köln ist ja keine schöne Stadt. Also das, was den Charme ausmacht, sind die Menschen, die da sind. Und das ist schon sehr besonders.
Ja, ich finde es unglaublich schön. Vor allem die Vielfalt, die hier herrscht, das Miteinander, das Geschunkel, das ist einzigartig.
Vor allem das Geschunkel.
Ja.
Das Geschunkel. Stefan, magst du vielleicht drei, vier Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst?
Auf jeden Fall gerne, vielen Dank. Ja, ich bin der Stefan, gebürtiger Berliner, wie bereits gesagt, heute zu Hause in Köln. Betreibe in Köln heute drei Bars, habe eine Agentur, einen Catering und bin in dem ein oder anderen Produkt zu Hause. Und erfreue mich, dass wir die Bar- und Getränkelandschaft in die Breite tragen.
Stefan, wenn du seit wann hast du die erste Bar in Köln eröffnet?
Ja, das Little Link jetzt bereits seit über 11 Jahren.
Okay.
Genau. Und die Idee, die dahinter stand, war gar nicht eine Bar aufzumachen, sondern die Jahre zuvor haben wir sehr viel Pop-up und Event-Catering gemacht.
Okay.
Auf vielen Sportveranstaltungen wie WM, EM oder Olympiaden. Und seinerzeit hatten wir ein halbes Jahr in London die Royal Academy of Arts bespielt. Und da haben wir total verrückte Getränke gemacht. Nicht serviert in einem Glas, sondern in Badewannen, in Bluttransfusionsbeutel und solche verrückten Dinge. Und die Idee entstand daraus, aus dem Witz, dass man gesagt hat, so eine Art von Bar, also 11 Jahre zurück, muss man natürlich jetzt denken, kann man gar nicht erfolgreich betreiben. Und so wie die Situation wollte, haben wir direkt im belgischen Viertel, der Kölner wird's kennen, das ist Trend und Szene, trifft sich da und Lifestyle, haben wir eine Location gefunden und haben dort uns verwirklicht.
Ich habe tatsächlich direkt um die Ecke von euch gewohnt. Also ihr seid in der Maastricher, ne? Ich habe in der Brabanter Straße gewohnt.
Ah ja.
Direkt um die Ecke. Und leider bin ich nach Heidelberg, bevor du das Little Link aufgemacht hast. Wenn du die letzten 11 Jahre betrachtest, was ist aus deiner Sicht so die Hauptveränderung? Also was in Bezug auf die Gäste, aber auch auf das Angebot und die Erwartungen, die da herrschen, hat sich am meisten verändert in den letzten 10, 11 Jahren?
Ja, vor allem, also vielleicht heute mal diese ganze Bar- und Getränkeperspektive auch heute ein bisschen mehr reingebracht, ist tatsächlich eine Situation, dass wir bereits schon in dieser sehr späten Nacht, also im Club, eine totale Veränderung feststellen. Also es wird viel später ausgegangen. Es wird auf jeden Fall auch intensiver getanzt, sicherlich. Aber der Konsum hat sich doch ganz, ganz anders entwickelt, wie wir eigentlich alle meinten, dass es passiert. Und bei der Barlandschaft sehen wir es auch. Also um auf den Punkt vielleicht zu kommen, eine sehr gute Bar muss heute auch irgendwie Essen anbieten, gutes Essen. Das können auch Kleinigkeiten sein, aber die müssen, also es braucht eine Aussage. Und wir fürs Little Link, wenn ich das jetzt die 11 Jahre mal nehme, haben wir uns so in Form weiterentwickelt, dass wir immer mehr sehr gutes Essen auch mit anbieten. Wir machen zu Teilen früher auf, am Wochenende vor allem. Und wir haben unser Getränkeangebot in so drei unterschiedlichen Volumenstufen aufgebaut. Also Low and No bedeutet wenig oder auch gar kein Alkohol. Dann im mittleren Segment die Getränkekategorien wie Spritz, Collins, Sour, Fizz und Mule. Und dann natürlich extravagante. Also du musst heute Signature Serves haben. Und du musst für etwas stehen. Und alle unsere Läden stehen für irgendwas. Und im Little Link ist es die Badewanne, der Ruby Sour, der Rossbill Ginger Collins. Ein Drink, der uns 11 Jahre auch begleitet. Also unsere DNA haben wir nie verloren, aber du musst dich anpassen, um auch High Volume zu bleiben. Und in so einem Little Link als Beispiel, an einem Freitag oder auch an einem Samstag, da werden ja so auch knapp 1000 Drinks auch mal gemacht. Mhm. Das ist dann auch, also da ist auch Druck dahinter zum Glück.
Ich habe gesehen, ihr habt einen Drink mit Steinpilz. Habe ich das richtig,
oh, ja.
Hab ich das richtig gesehen?
Ja, genau. Unser Witches Brew in einem Totenkopf angemacht, wo wir einen getrockneten Steinpilz einlegen und den dann räuchern mit einer Rauchglocke oben drauf. Sicherlich sind das Getränke, die unglaublich populär sind, über die man auch gerne spricht. Sie machen aber tatsächlich, muss man sagen, nicht das dicke Stück Kuchen aus. Ne?
Ja, das sind wahrscheinlich eher die Klassiker, oder?
Ja, also wir haben diesen Ruby Sour, Rossbill Ginger Collins, Thai Basil Collins. Unsere Signature Serves machen mehr als 50% tatsächlich aus.
Okay.
Gewisse Getränke pflegen wir auch gar nicht, die du überall bekommst. Es gibt so eine rote Flüssigkeit zum Beispiel, die du oft in einem Weinglas kennst und siehst, in so einer Spritzvariante. Die fühlen wir zum Beispiel gar nicht.
Finde ich sehr sympathisch. Wie hat sich denn, also wenn ich mir das bei uns hier so anschaue, dann wird sehr häufig oder immer häufiger wird, bei euch heißt Low and No, hast du gerade gesagt, also Drinks ohne Alkohol oder mit sehr wenig Alkohol nachgefragt. Wie hat sich das entwickelt bei euch?
Ja, also es ist total interessant, denn ich habe erst vor kurzem alle unsere Betriebe und auch die Betriebe, wo wir beratend tätig sind, mal analysiert. Im Little Link als Beispiel ist das Verhältnis zwischen alkoholhaltig und alkoholfrei gleich geblieben. Also okay. Heute wie vor 5 Jahren. Was wir tatsächlich aber sehen, ist in unserem Punky Panda, also unserem Izakaya Food Konzept, wo wir Rahmen und Kleinigkeiten aus der asiatischen Küche anbieten, da haben wir tatsächlich einen größeren alkoholfreien Anteil. Also da sehen wir auch mittlerweile von knapp 20%. Und das ist immens. Man kann schon sagen, wo mehr Speisen stattfinden, ist wahrscheinlich auch mehr alkoholfrei heute Thema.
Merkt ihr einen Unterschied zwischen unter der Woche und Wochenende? Wahrscheinlich schon, ne? Also bezogen auf alkoholfrei versus mit Alkohol?
In den Betrieben Punky Panda und Grace and Grape auf jeden Fall. Das Little Link ist total unberührt. Mhm. Da wird gleich getrunken. Wir können aber tatsächlich eins sagen, und das ist sehr spannend. Wir haben eine Veränderung in der Uhrzeit eigentlich. Bedeutet, wir haben gewisse Warengruppen wie ein Fizz und Collins oder auch ein Spritz oder ein Mule, die in diesem Zeitfenster 17 bis 22 Uhr getrunken werden und immer häufiger. Und so klassische Getränke aus diesem Barweltbereich wie ein Manhattan, Old Fashion und ähnliches findet sehr spät statt.
Spät, okay.
Genau, und das ist eigentlich unser großes Learning mittlerweile. Deswegen, wenn wir heute eine Karte aufbauen, bauen wir es tatsächlich auch von unserem Schwerpunkt aus, wann wir welche Zeit wir mit welchem Gast, ja. Ich sag mal, rechnen, ja.
Ich war in der Vorbereitung für heute, war ich nur auf den Webseiten von dir oder von euch. Ja. Und die Rahmenbowl, die ihr als Bild auf dem Punky Panda habt, sehr, sehr ansprechend, sehr einladend. Also wenn du sagst, ein Food-Konzept zu verbinden mit einem Bar-Konzept, also in der Bildsprache ist euch das auf jeden Fall schon mal gelungen.
Ja, danke. Ja, und da muss ich auch sagen, es ist schön, dass es aufgeht. Insofern, dass wir tatsächlich sagen können, der bei uns speist, der trinkt einen Drink. Wir haben also ganz, ganz wenig Weinangebot. Wir haben wenig Kölsch oder Bierangebot in dem Fall. Und wir können sagen, die Verbindung zwischen der Rahmen oder auch dem Drink passiert und funktioniert hervorragend. Klar kann man auch sagen, dass so ein Thema beim Punky Panda, wir haben so einen Panda Mule Becher mit so einem Signature Serve, wo wir so eine richtig schöne aus schockgefrorener Himbeere so einen Himbeerdust haben, wo wir so einem dem Panda-Bären so einen kleinen Punk-Stripe geben auf dem Kopf. Das ist natürlich Wahnsinn. Also sieht gut aus, schmeckt sich easygoing, Gibt es in einer alkoholfreien Variante und macht Spaß.
Wenn ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre älter, aber wenn ich zurückdenke, so in der Zeit, in der ich Single war, unter anderem in Köln, wenn ich jemanden kennenlernen wollte, bin ich in Bars und in Clubs gegangen. Jetzt weiß ich, unter anderem von meiner Tochter, dass das heute nicht mehr ganz so ist. Ich habe mir mal als Stichwort Tinder versus Nightlife aufgeschrieben. wie nehmt ihr das wahr? Wenn ja, wie nehmt ihr das wahr? Und was sind so deine Eindrücke?
Das ist so super, dass du das gerade auch mit reinbringst. Also wir können echt sagen, in diesen frühen Abendstunden, am Anfang war es das Little Link, heute hat sich diese sogenannte Tinder-Bubble und Tinder-Bar bei uns ins Grace and Grape verlagert. Wir haben so Hochtische, die sind letztlich zwei Personen zugeordnet, können aber hin und her geschoben werden. Und also man erkennt ein Tinder-Date. Und das ist so unterhaltsam, weil die Gäste untereinander natürlich miteinander, wenn er oder sie auf einen wartet, man bekommt es natürlich mit. Und auch die Frequenz, wie oft zum Beispiel jemand kommt und wie sich vielleicht der ein oder andere Partner dann wechselt, natürlich auch. Das ist tatsächlich ein riesiges Thema. Mhm. Ich glaube auch, wenn man heute als Gastronom darauf ein bisschen Rücksicht nehmen kann, wäre das natürlich eine super Eigenschaft, weil wenn man, ich sag mal, diese Art von Gruppe auch Platz bietet und Privatsphäre bietet, ist es natürlich ein interessantes Thema.
Aber merkst du, dass so dieses Ausgehen, um also jemanden kennenzulernen oder überhaupt diesen Geselligkeitsaspekt von in eine Bar / Restaurant zu gehen, dass sich das verändert hat?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich bemerkenswert, wie heute auch am Abend die Leute miteinander sitzen und auch welche Gesprächsthemen sie führen. Und ich sag mal, das Sitzen und einfach aufstehen und zu jemandem rübergehen und einfach mal ansprechen oder einen Trink ausgeben, oder ich bin ja auch noch ein Kind alter Schule, man kennt es ja noch, hey Bartender, kannst du mal ihm einen Drink geben und hier meine Nummer und ähnliches. Also ich sag mal, diese Spiele sind weit weniger geworden. Es war natürlich extremst einerseits unterhaltsam, aber das war auch Mittel zum Zweck, ne? Das war der übliche Weg. Den hat natürlich jetzt diese unterschiedlichen Apps und Möglichkeiten natürlich einem weggenommen. Ich finde es persönlich extrem schade. Ich bin sogar auch der Meinung, dass ich das ein bisschen vermisse. Das nimmt so dieses Kribbeln in dieser Luft weg. Mhm. Und das Mystische vermisst man dann, ne? Also es ist dann sehr klarer geworden, ne? Man trifft sich um 18:30 für das Date. Ich bin der Typ mit dem roten Pullover. Und dann siehst du direkt, wie sie reinkommt und ihn sucht, ne?
Ja, tatsächlich auch so diese Phase von, ist ein bisschen unangenehm und was sage ich denn als erstes? Also ist dann ein Riesenteil von Persönlichkeitsentwicklung, wenn du auf einen fremden Menschen zugehst, egal ob jetzt der Mann auf die Frau oder die Frau auf den Mann, und dich selbst überwindest, das zu tun. Ich kann es gar nicht einordnen, weil, wie gesagt, zum einen, hallo Suna, bin ich schon eine ganze Weile in einer Beziehung. Zum anderen glaube ich, ist auch eine andere Zeit. Spannend finde ich es aber auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an eine Situation, ich sitze jetzt hier gerade bei uns im Umami, die wir hatten, dass ein Mann kam und sagte, er hat auf seinen Namen reserviert. Er war eine Viertelstunde zu früh und er sei verabredet. Und dann haben wir ihn platziert und dann saß er da. Und eine halbe Stunde später saß er immer noch alleine da. Und eine Dreiviertelstunde saß er immer noch alleine da. Und wir haben an einem Samstag haben wir, glaube ich, 6 oder 7 Menschen im Service. Und der gesamte Service, also alle Service-Mitarbeitenden, haben mit ihm gefühlt und haben gehofft, oh, hoffentlich kommt die State gleich, weil der sah dann irgendwann auch echt traurig aus. Und die kamen dann eine Stunde später, also fast eine Stunde später. Und das ganze Team hat sich gefreut mit ihm, dass jetzt sein Date endlich da ist. So Situationen hat man dann auch.
Ja, Wahnsinn. Das sind die Gastronomie-Geschichten. Die machen das letztlich spannend alles.
Ja, allerdings. Ja, da sind auch viele Erlebnisse halt in der Gastronomie, die du halt vielleicht auch nur erlebst, wenn du in der Gastro bist. Also wenn du da vor Ort bist. Wir haben darüber gesprochen, dass die Zeiten sich verändert haben. Was wir bei uns merken, ist, dass wir ungefähr die gleiche Anzahl an Gästen haben. Aber die Gäste, die da sind, sind vorsichtiger in ihrem Konsum- und Ausgabeverhalten. Wie ist das bei euch?
Ja, auch natürlich ein riesig großes Thema, vor allem in so einem angespannten Jahr, in dem wir gerade auch alle sind. Wir können tatsächlich sagen, dass wir zwei Sachen bemerken. Auf der einen Seite in diesen Bargeschäften stellen wir fest, dass die Leute verhältnismäßig später kommen. Und diese Barhopping- oder Wanderbereitschaft, sage ich immer, die ist weniger geworden. Der Gast, der kommt, der bleibt sehr lang. Und dadurch haben wir natürlich nicht mehr die Möglichkeit, so hohe Schlagzahlen auch in diesem ganzen Tisch- und Wechselverkehr zu haben. Und der Gast, der da ist, der hat mehr oder weniger auch einen geringeren und einen kleineren Deckel, ne? Also, um mal in Prozent zu sagen, also wir haben tatsächlich, können wir sagen, so knapp 18% im Link, im Rückgang beim Gast. Also, wo wir eigentlich 2,8 Drinks haben, sind es vielleicht nur noch 2 im Schnitt.
Das ist für eine Bar schon signifikant, ne?
Also, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das wieder anzieht. Und auf der anderen Seite können wir davon derzeit profitieren, dass wir uns breiter aufstellen, zugänglicher zum Tourismus sind, zugänglicher auch für nicht nur den Kölner, sondern für viele andere. Das kompensiert es natürlich. Aber es macht ja auch irgendwie Spaß, wenn die Bar so vibrant ist, also lebt. Du eine Schlagzahl hast, Bewegung hast. Das ist noch so. Aber es ist Zurückhaltung aktuell geboten.
Macht ihr aktiv was, um darauf zu reagieren? Also du hast vorhin die 3 Kategorien bei den Drinks angesprochen und also der Signature-Teil, dass der mit das Alleinstellungsmerkmal ist. Aber macht ihr noch andere Sachen, um euch abzuheben von anderen Bars, von anderen Möglichkeiten, wo man hingehen kann?
Wir haben ein Screening bei uns im Unternehmen. Das heißt, alle 10 Tage machen wir wirklich Daten analysieren, und wenn wir dann sehen, dass gewisse Sachen, ich sag mal, gerade nicht gut sind und gut laufen, passen wir Folgendes immer an. Das erste ist Redaktion. Das heißt, wir gucken, dass wir aktuelle Inhalte schaffen, die wir über die gängigen Kanäle streuen. Das zweite, was wir machen, ist eine Kontinuität in der Saisonalität. Das heißt, wir gucken, dass wir Essen und Trinken immer in Bezug zu heute haben. Also vereinfacht gesagt, wenn es die Spargelzeit ist, dann hast du was mit Spargel und Ähnliches. Mhm. Sowas gibt es sicherlich auch für die Bar. Und das nächste ist natürlich eine Schulungskontrolle. Also heißt, gucken wir, dass wir aktuell vielleicht beim Personal ein Thema haben. Müssen wir was schärfen, nachschulen, nachtrainieren? Müssen wir daran? Und last but not least ist natürlich nochmal die Thematik Werbung schalten tatsächlich. Also wir sind mittlerweile der Meinung, dass das anders nicht geht und auch richtig ist, und gucken, dass wir über unterschiedliche Werbeplattformen, Träger, Redaktion für Reichweite arbeiten.
Budgetiert ihr das irgendwie Anfang des Jahres oder pro Quartal, oder wie macht ihr das?
Ich würde liebend gerne ja sagen. Aber nein. Es ist eher Freestyle.
Okay. So nach Bedarf, wenn es halt ansteht. Okay. Und du hast gerade gesagt, Mitarbeiterschulung. Jetzt wissen wir alle, Personal ist eine der großen Themen. Wenn die dann mal da sind, wie läuft denn eine Einarbeitung oder eine Schulung bei euch ab, damit die Menschen, die dann für euch arbeiten, auf dem Niveau auch arbeiten, wie du oder ihr euch das vorstellt?
Ja, also wir haben da seinerzeit ein Onboarding für uns geschrieben. Wir haben einfach festgestellt, dass wir als Arbeitgeber auch nur das verlangen können, was wir selber liefern. Ja. Bedeutet, wir haben Onboarding, also tatsächlich ist das bei uns standardisiert mittlerweile bis zu einem gewissen Punkt. Bedeutet, der Kollege bekommt seine Unterlagen, seine Zugänge fürs digitale Personalsystem. Der bekommt ein Buch, der bekommt mittlerweile Handbücher für seine zugeordnete Tätigkeit, in der er bei uns angefangen oder anfangen wird. Und dann gibt es tatsächlich in 5, 10 und 15 Tagen Qualitätskontrollen und Lernabfragen. Also, okay. Und seitdem wir das gemacht haben, ein ganz klarer Prozess dahinter. Nimmt das uns aus dem Tagesgeschäft und aus dieser Tagesroutine extremst viel Druck. Auf der anderen Seite sogar können wir sagen, der Kollege fühlt sich natürlich weit wertgeschätzter und auf der anderen Seite hat er was zum Nachschlagen. Mhm. Also das Einfachste ist immer, Stefan, wie geht das? Stefan, wie machen wir das? Und Co. kannst du immer sagen, schau mal Seite 16, 18, 20, steht alles. Und für uns ist das insofern auch gut, weil wir selbst in den Betrieben dieses Handbuch halt haben und so gewährleisten können, dass jeder den gleichen Informationsfluss hat.
Mhm. Ihr macht es verschriftlich, also nicht als Video, die Handbücher, sondern die sind dann als PDF oder
genau, wir haben PDFs, wir haben aber auch tatsächlich 50 Videos im Link als Beispiel, wo es nur um Getränke geht und Aufbau geht. Auch, wir haben einen sehr komplexen Baraufbau mit über 90 Komponenten. Da gibt es eine Fotodokumentation und ein Videosetup, gibt es auch. Aber die meisten nutzen da halt das Bild. Ne? Also es hat sich tatsächlich dargestellt, dass es einfacher ist mit einer Bilddokumentation. In dem Fall, das Lernen zu Hause passiert dann eher über Video.
Okay. Wenn du heute nochmal von vorne anfangen würdest, also die drei Locations, das Consulting und das Catering gibt's nicht. Du fängst nochmal neu an. Was würdest du genauso machen? Was würdest du anders machen? Würdest du überhaupt nochmal in die gleiche Richtung gehen?
Also ich bin Gastrokind durch und durch. Ich liebe es. Ich kann zum Großteil meiner Tage sagen, ich mache das mit Freude und Spaß.
Ich glaube, die Grundvoraussetzung, ansonsten ist man völlig falsch.
Und es fetzt immer noch. Ich würde vielleicht das eine oder andere aber verändern, ja. Aber gar nicht, weil ich sage, das stört mich heute, sondern vielleicht ist es auch mittlerweile die innere Reife, die einfach sagt, ey, was hast du denn damals alles für Blödsinn gemacht und Kraft, Energie und auch Geld verbrannt. Aber vielleicht gehört das ja auch dazu, ne? Genau. Ich glaube aber, das Thema, ich will so eine Sache, so einen Punkt beim Thema Event und Catering machen. Ich glaube, Deutschland benötigt in diesem Segment Bar und Event und vor allem Catering auch so mehr Generalismus, mehr Partnerschaftlichkeit, ähnlich wie wir es heute bei den Food-Caterern auch haben. Das würde ich mir vielleicht für die Catering-Industrie für /Getränke wünschen.
Wie wird das in der Praxis aussehen?
Ja, ich glaube einfach über einen Verbund. Ne? Man hätte vielleicht in 12 unterschiedlichen Standorten 12 Generalisten, die aber zusammenarbeiten, um auch Volumen und Größe in adäquaten Qualität umzusetzen. Es zeigt sich mittlerweile vor allem im Event- und Catering-Bereich, zeigt sich, dass diese Probleme, die wir ja alle kennen, vor allem die Qualität am Gast, ist für mich, die hat die höchste Prämisse grundsätzlich, dass die im Event- und Catering-Bereich am stärksten eigentlich leidet. Ne? Weil die Skalierbarkeit halt gewährleistet werden muss. Das Event- und Catering-Geschäft ist sehr spontan. Mhm. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass das im Barbereich und Getränkebereich besser wird und dann demnach auch im Service. In den Küchen sehen wir es heute schon bei Kollegen, die arbeiten da sehr groß und flächendeckend über zentrale Küchen, beliefern unterschiedliche Standorte und auch Städte. Das funktioniert sehr gut im ganzen Küchen- und Speisebereich. Aber wir müssen einfach wieder mehr Qualität und Passion an diesen Gast kriegen, damit diese Wertschöpfungskette greift.
Ich stimme zu 100% zu. Die Herausforderung, die ich sehe, ist, so wie du es vorhin gesagt hast, du hast gesagt, das, was du machst, machst du gerne. Und um die Qualität und die Leidenschaft an den Gast oder in das reinzubekommen, was wir tun, braucht es Menschen. Und die Herausforderung, die ich sehe, ist genau die Menschen zu finden. Entweder als bereits bestehende Konzepte, also dass die bereits irgendwas machen in ihrem eigenen Unternehmen, oder aber als Mitarbeitende, die Verantwortung übernehmen und einfach genau das in der Gastronomie finden, was sie auch suchen und da dann mit Leidenschaft, mit Herz, mit allem, was dazugehört, dabei sind. Das sehe ich als große Herausforderung, zumindest aktuell. Ich sehe auch, dass sich das wieder verbessert. Dadurch, dass um uns herum, in allen Branchen um uns herum, sehr viel automatisiert und digitalisiert wird. Bei uns auch, aber halt nur bei den Prozessen, die der Gast nicht mitbekommt, werden in anderen Bereichen viele Jobs wegfallen. Und was dann wiederum gut ist für uns. Aber aktuell sehe ich das als ja, wie sagt man, Nadelöhr? Das Nadelöhr. Wie siehst du das?
Wir haben eine ganz spannende Zeit vor uns, die wir noch miterleben werden, ne?
Ja.
Also neben den ganzen digitalen Themen natürlich auch die Veränderung im Alltag, ne? Also, und ich glaube, da wird noch ziemlich viel auf uns zurollen. Bedingt durch meine Arbeit bin ich beruflich auch zu Teilen sehr viel unterwegs. Und ich war vor kurzem in Asien und da ist es total normal gewesen, sich zu registrieren, einkaufen zu gehen und einfach rauszulaufen. Und das klappt ohne Karte, ohne Kasse, ohne gar nichts und so weiter. Und das wird sich in allen Bereichen durchziehen, aber dieses Nadelöhr, von dem du auch gerade gesprochen hast, genau, einfach mehr Passion, auch einfach mehr Bock und einfach auch mehr, ich sag das, was wir alle immer wollen, mehr Farbe und Freude. Einfach, wenn wir das wieder in der Gastro haben, dann ist das alles gut. Und ich glaube vor allem, also unsere große Kunst und Kür ist natürlich heute, wir müssen es vorleben, also wir, die Generation heute, die betreibend tätig sind, also wir müssen es vorleben und wir müssen diese wenigen Sterne, die müssen wir binden und dann hoffen wir, dass da ganz viele draus werden.
Ja. Ich finde, das fasst sehr gut zusammen. Fasst es sehr gut. Und wie du es richtig sagst, auch in andere Märkte oder in andere Länder und Kulturen zu schauen und zu schauen, was funktioniert denn da sehr gut und was kann man davon für uns nutzen und für uns übersetzen und dann vor Ort anwenden.
Ja. Ja, und auch Mut. Das Thema Mut ist einfach so, so wichtig, ja. Ich habe so einen Punkt, den hatte ich letzte Woche gerade auch besprochen, Thema Nadelohr oder auch Mangel und Co. Ich glaube, die heute mutig sind, die werden gewinnen. Also es ist so vieles aktuell, ob Speise- oder auch Getränkegastronomie. Du hast überall dieselbe oder ähnlich oder fast gleiche Pizza und so weiter und so weiter. Man könnte es jetzt auf viele unterschiedliche Warenkörbe runterbrechen, aber ich glaube, der mutige Gastronom, dem wird es einfach gut gehen. Ja, der einfach mal mit ein bisschen mehr Raffinesse oder mit ein bisschen Erklärung oder auch Begründung hinter seinem Essen steht, hinter seinem Getränke steht und sagt, nee, das machen wir so, weil ist einfach geil. Und dann erzählt er dir die zwei Sätze zu. Das macht ja auch Spaß zuzuhören. Ne? Diese Leidenschaft, warum der halt in seiner Rotweinreduktion diesen Rotwein nimmt und der Bartender in seinem Minzschaum diese Art von Krauseminze, finde ich geil.
Ich auch. Ich auch. Sowas finde ich richtig, richtig, richtig schön. Hm. Mut und tatsächlich aktuell habe ich einen etwas längeren Atem als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also es dauert vielleicht manchmal etwas länger, bis ein Konzept greift, bis Gäste es verstanden haben und bis sich ein Sog entwickelt und dann vielleicht nicht direkt. Und das ist dann Planung und das geht dann so in Richtung auch in die Beratung, die du ja auch machst. Mhm. Also nicht nach 4 oder 6 Wochen wieder aufzuhören, sondern im Vorfeld zu wissen, es kann durchaus mal ein bisschen länger dauern. Ich brauche Liquidität, um 6, 8, 12 Monate zu überstehen. Und zwar Liquidität nicht nur im Geschäft, sondern auch privat, weil irgendwo von darf man ja dann auch leben. um dann überhaupt zu dem Punkt kommen zu können, bis also eine Nachfrage da ist, sodass das Geschäft sich auch trägt. Aber dann, ja, das sind genau die Konzepte, die nachgefragt werden.
Super interessanter Punkt. Da muss ich eine Sache hinzufügen sogar noch, weil unser Punky Panda aktuell, ne, wir haben dieses Jahr unseren ersten Sommer, bedeutet, wir sind raketenstark gestartet in den Winter rein, Rahmen und warme Suppen und so weiter, super gut. Mhm. So, jetzt ist der Sommer da und aktuell ist es so, die Gäste bleiben aus. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, das Rahmenkonzept zu ergänzen, beispielsweise mit Sushi, was viele anderen Kollegen ja auch machen, weil wir gesagt haben, wir sehen da so einen anderen Aspekt bei uns. Aber tatsächlich können wir jetzt aus diesem, also wir haben jetzt 4 Wochen Feedback gesammelt und haben jetzt 2, 3 Anpassungen vorgenommen, die wir aber nicht dieses Jahr machen, sondern Thema Mut und Ausdauer und auch Zeit, fand ich gerade sehr schön, dass du es gesagt hast. Wir haben uns entschieden zu sagen, ey, wir lassen ein Jahr laufen, aber sammeln heute das Feedback und jetzt in der nächsten Folge ein halbes Jahres Feedback. Was sind die Wünsche, was sind die Bedürfnisse der Nachbarn, der Gäste, die kommen, was feiern sie? Unsere Rahmen wird glücklicherweise extremst gefeiert, Set of the Art und so weiter. Unsere Vorspeisen ebenso auch, aber wir sondieren gerade zum Beispiel, ne, Sommer 2026 müssen wir unser Warenkorb anpassen. Nicht, weil wir uns verändern möchten, sondern weil wir einfach die Gäste haben, die einen Wunsch haben, zu uns zu kommen, aber ein Produkt zu finden, was sie gerne dann essen bei 30 Grad. Ne?
Ja, genau das ist der Unterschied zwischen, ich nenne es unternehmerischem Denken und ich mache einfach meine Gastro auf. Natürlich braucht es dafür Ressourcen. Also ich kann nicht eine Neugründung, habe irgendwie für einen Monat Geld auf dem Konto und dann lasse ich mir ein Jahr Zeit, um nächstes Jahr das Konzept anzupassen. Natürlich funktioniert es nicht. Aber ich kann selbst dann in der Situation ja schon was machen. Ich kann dafür sorgen, dass ich vielleicht nur kleine Bestandteile anpasse, wenn es so, zu sofort sein muss, solange ich mein Konzept damit nicht verrate und mir selbst treu bleibe. Und mir dann mittel- und langfristig Gedanken darüber machen, was habe ich für eine Zielgruppe, also welche Menschen kommen zu mir, was fragen die nach, wie kann ich das zur Verfügung stellen, was die nachfragen. Wie gesagt, immer meinem Konzept treu bleibend, um dann das auch anzubieten, weil ich kann durchaus nachvollziehen, dass bei 35 Grad Rahmen jetzt nicht ganz so gut ankommt. Aber genau, daran dann aufzubauen und die Veränderungen so zu machen, dass es zu einem selbst passt. Ja, gefällt mir. Stefan, du hast Leidenschaft und Mut angesprochen. Glaubst du, dass das, vielleicht auch noch mit anderen Eigenschaften, eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass du mehrere Konzepte erfolgreich betreibst, während vielleicht die ein oder andere Eckkneipe im Moment eher struggelt und sich mit der allgemeinen schwierigen Situation rumärgern muss?
Ja, ich glaube, das ist natürlich ein riesiges Thema, denn also unsere Konzepte stehen für ganz klare Dinge. Das Littling sind die Kleinigkeiten, die wir miteinander verbinden: Tag, Nacht, Arbeit, Freizeit, Essen, Trinken, intensiver Austausch. Also wir sind da sehr laut, fast sogar wir schreien den Gast an und dann umarmen wir ihn. Und in einem Grace and Grape ist es
Schönes
etwas
Bild.
anders. Ja.
Schönes Bild.
Ja, aber also du siehst in einem Littling, du machst die Tür auf, du hast da eine riesige Bar, die zwei Bartender stehen auf dem Podest, du siehst direkt die Action, wie sie shaken, wie sie rühren. Es wird alter Hip-Hop gespielt in dem Laden. Und ein Grace and Grape dagegen ist weich, filigran. Wenn du aufmachst, hast du sehr viel Fläche, du kannst überall hingucken, du kannst den Ort suchen, wo du dich sicher und geborgen fühlst. Es ist langsamer auch vom Service. Ich glaube, es ist extremst wichtig, einfach für das einzustehen, was man machen möchte. Und es ist egal, was es ist. Du musst dir treu bleiben, du musst ein starkes Produkt haben und auch einen selbstbewussten Service. Und je klarer das ist, umso mehr hilft es dem Konzept. Und je treuer man daran bleibt, so stärker wird's. Und es hat so einen Magneteffekt. Also wir sehen, dass die Leute sich unterhalten, ey, wollen wir es heute knallen lassen? Dann gehen wir ins Link. Oder ey, nee, wir treffen auch das eine oder andere Mädel oder machen dies oder das, lass uns mal da und da gehen. Und das hilft natürlich unserem Gast, der in so Cluster auch denkt oder in Anwendung, in Motivation, was er heute Abend erwartet. Dagegen ist natürlich die Eckkneipe ein bisschen in Verruf geraten, weil sie oft halt als Trunkstelle, ne, diese Trinkhalle, sagt man im Süddeutschland auch öfters, die hatte halt diesen einen Zweck. Sicherlich einen sehr hohen gesellschaftlichen Zweck und auch eine Dienlichkeit, dass sie als Wohnzimmer genutzt wurde, als Austauschort. Und das ist natürlich weniger geworden. Und deswegen nochmal der Appell an alle: einfach Mut haben, dranbleiben, Ecke und Kante zeigen und machen und bewusst, selbstbewusst an den Gast gehen.
Ich glaube, vor allem der letzte Teil, ne? Also selbstbewusst sein Konzept zu vertreten, und das zieht dann automatisch die Menschen an, die genau dieses Konzept mögen. Und dann hast du deinen, wir nennen es bei uns, dein Tribe, deinen Stamm, der zu dir kommt. Und ich glaube, genau das Gegenteil davon ist, zu versuchen, alle glücklich zu machen. Wie meine liebe Frau so schön zu sagen pflegt, everyone's darling, everybody's fool.
Ja, ja.
Ich glaube, genau das ist einer der, ja, der Hauptunterschiede und Hauptpunkte von Konzepten, die tatsächlich einen Sog generieren, versus Konzepte, die ja hinter ihren Gästen herrennen und sagen, bitte komm zu mir.
Das ist so cool. Ich muss so eine Sache auch noch erzählen. Das ist so eine Kleinigkeit, ne? Wir bieten einen Punky Panda Rahmen an. Mhm. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, dieses perfekte Ei, wie es der Japaner macht, auf die Rahmen zu legen. Ne? Halbiert, schön wachsiges und cremiges Eigelb, eingelegt in Sojasauce. Und ich habe gesagt, nee, wir machen es anders. Wir nutzen die Technik, die wir haben. Wir legen einen perfekten Eckesspuma oben drauf, weil der in Konsistenz, Intensität und Cremigkeit perfekt ist. Mhm. Du kannst es löffeln, du kannst es einrühren, und wir erklären eigentlich unsere ganze Rahmen beispielsweise mitunter, warum wir nicht dieses Ei haben, weil so viele Gäste, die halt reinkommen, sagen, diese und jene und welche Rahmen, und sagen, ja, aber sie haben ja gar kein Ei, ich wollte ja noch extra Ei bestellen. Können Sie machen, ist bei uns anders. Und dann erklären wir die Geschichte von 62,3 Grad, von 6,9 Gramm, von 4 Milligramm Sesamöl und so weiter und so weiter. Und jeder Kollege kennt die Geschichte des perfekten Eckesspuma von uns. Und warum es geiler ist als das klassische Ei. Also man kann auch aus diesem kleinen Ei eine riesige Geschichte machen.
Vor allem der Gast hat dann auch keine Fragen mehr. Wenn du es genau so erklärst, ja, okay, oh ja, super.
Ja.
Da hat sich wohl jemand Gedanken gemacht.
Und jetzt ist die Frage, wie viele Leute servieren eine andere Art von Form Ei auf ihrer Rahmen? Mhm. Mhm. Schon lecker, ne?
Ja. Aber ich habe noch drei Fragen.
Auf jeden Fall.
Zum Ende. Und zwar, was war dein erster Job? Was hast du als erstes
gemacht? Mein erster Job war Zeitungsjunge. Ich habe bei mir daheim mit Zeitungsaustragen den ersten Groschen verdient. Ja. Die schöne Eigenschaft war immer, ich konnte es verbinden. Und zwar, ich habe die Zeitung immer genommen und bin zu meinem Fußballtraining gefahren und habe die dann auf dem Weg dahin verteilt und auf dem Weg zurück verteilt.
Und hast du denn auch alle verteilt?
Das ist jetzt ein anderer. Ich war ambitioniert, aber.
Okay. Zweite Frage: Hast du eine Lieblingsgastro? Egal wo auf der Welt.
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt meine Lieblingsgastro ist, aber ich will so eine Sache teilen gerade. Vor allem, weil wir über Konzept und Treue gesprochen haben. Deswegen ist es vielleicht nicht die Lieblingsgastro, aber sie fällt mir in diesem Zusammenhang direkt in den Sinn. Das Tafelspitz in Plachuta.
Das Tafelspitz wo?
Im Plachuta in Wien.
Okay.
Und zwar, das war ganz interessant, muss ich kurz ausholen. Ich war zu Gast dort schon sehr lange, also ich war sehr lange nicht mehr in Wien und habe mich hingesetzt und wollte in die Karte. Und der Service-Mitarbeiter war einfach extremst charmant. Und hat gesagt, ja, kommen Sie von hier, waren Sie schon mal hier? Ich sage, irgendwann, ich kann mich nicht erinnern, hat die Karte zugeschlägt und hat einfach für mich eine Entscheidung getroffen. Fand ich einfach super. Und es war durchweg einfach, es hat Spaß gemacht. Es war einfach eine schöne Begegnung. Das Essen war gut. Sie sind sich treu geblieben. Und das ist ein Signature-Surf da. Und deswegen geben wir mal dem Tafelspitz da die Bühne.
Ich finde es ein wundervolles Beispiel, auch also zum Thema Mut, dass unsere Teams mutig sind am Tisch mit Persönlichkeit, mit Charakter, das zu vertreten, wofür wir stehen, und einfach zu sagen, wenn es passt, dann muss man natürlich gucken, dass es die richtige Personen sind, die da sitzen, zu sagen, du entscheidest heute gar nichts, ich mach das, ich kümmere mich, setz dich, entspann dich, hab eine gute Zeit. Ja, finde ich sehr, sehr ansprechend. Mhm. Letzte Frage, Stefan. Wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen soll, Also gemäß dem Titel unseres Podcasts, wenn das Leben dir Zitronen gibt, was machst du?
Wahrscheinlich gehe ich in den Keller, da ist meine Hantelbank, und hau erstmal ein paar Hanteln weg und danach ziehe ich mir meine Joggingschuhe an und renne in den Wald. Es hat sich tatsächlich mit dem Alter heute und mit der Reife für die beste Lösung einfach rauskristallisiert. Ich habe früher Themen noch ganz anders geregelt und geklärt, aber kurz in sich gehen, sich zu sortieren, körperlich einfach mal alles zu geben, damit der Geist wieder Platz hat, hat sich heute und vor allem auch mit der jetzigen Zeit immer als besten Katalysator dargestellt.
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Stefan Hinz, liebe Gastro-Freunde, ihr findet ihn unter hinself.de. Unter Punky Panda, unter Little Link und Grazing Grape. Nee, andersrum.
Ja, doch, super.
Aber ich glaube, wir verlinken das auch. Also ihr findet ihn auf jeden Fall in Köln. Ich danke dir für deine Zeit heute Vormittag. Und wünsche dir alles Gute. Bis wahrscheinlich ganz bald.
Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.